Ihr seht schon, die Auslegung von prophetischen Bildern, Symbolen, Träumen und was es alles gibt. Also im schönen Wetter muss man hier sitzen. Ich würde auch lieber ins Schwimmbad gehen. Okay. Also, wie wir einsteigen. Der Apostel Jakobus war der Bruder, der Halbbruder von Jesus. Der schreibt ziemlich am Anfang seines Briefes, das ist Jakobus 1, 5 bis 6. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Das ist es, was die Bibel uns sagt in einer solchen Situation. Diesen Rat des Jakobus sollen wir immer wieder beherzigen, denn Weisheit von Gott, das ist das, was wir bei der Auslegung von prophetischen Bildern unbedingt brauchen. Wenn ich euch jetzt darum bitte, dass ihr euch an den schönsten Urlaub erinnert, den ihr in den letzten 10 Jahren verbracht habt, was geschieht dann in deinem Kopf, in deinen Gedanken? Ich gehe davon aus, dass jetzt vor deinem inneren Auge Bilder erscheinen, Bilder, die irgendwo in deinem Gehirn gespeichert sind und die spontan abgerufen werden können. Du hast wieder das unglaublich reichhaltige Frühstücksbuffet vor Augen in dem fantastischen Hotel direkt am Meer. Oder du hast den atemberaubenden Blick von der Zugspitze über die Alpenwelt vor Augen. Oder du siehst noch einmal deine Fußsohlen voller Blasen nach der traumhaften Wanderung 60 Kilometer durch den südlichen Schwarzwald, da wo Marian und ich zu Hause sind. So sieht's da aus. Ja. Das ist der Ausblick. Da geht's rüber zum Schauinsland und da geht's rüber zum Feldberg. Da kann man wunderbar laufen, laufen, laufen. Und mit 2 Stöcken ist es echt gut. Es ist so, bei fast allen Menschen erscheinen innere Bilder, wenn man sich an etwas erinnert. Da erscheinen nicht beschriebene DIN A4-Seiten im Kopf, auf denen unser inneres Auge dann ablesen könnte, was so tagebuchartig über den Urlaub notiert wurde. Wir sehen Bilder. Unsere Seele ist besonders empfänglich für Bilder, denn Bilder kann man sich leicht merken. Man kann sich auch mühelos wieder erinnern an solche Bilder. Ich bin schon vor vielen Jahren dazu übergegangen, die Predigtmethode von Jesus zu übernehmen. Jesus hat immer wieder Bilder und Szenen aus dem Alltag gebraucht, um eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Und die Schreiber des Neuen Testamentes sprechen davon Gleichnissen. Ihr kennt die Gleichnisse, viele stehen im Matthäusevangelium. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Jesus im Orient lebte. Und im Orient ist die Sprache viel blumiger als bei uns. Man hat viel weiter ausgeholt, um etwas zu sagen. Man hat eine Fülle von Worten benutzt, um einen relativ einfachen Sachverhalt zu beschreiben. Das ist der Orient. Und ich musste das auch lernen bei meiner ersten Israelreise im Jahre 1971. Wie gesagt, da wart ihr alle noch nicht geboren. Da habe ich auf dem Beduinenmarkt in Beersheba einen arabischen Dolch gekauft. Habe ich da noch das Bild davon? Nur zurück. Das war da, hatte vorher geregnet, aber das war egal. Da lag Zwiebeln und das Ganze so in den Pfützen mit rum. Das war der Beduinenmarkt. Und es gelang mir auf dem Beduinenmarkt innerhalb von 30 Minuten den geforderten Preis von 20 Pfund, sollte der Dolch kosten, 20 Pfund, den konnte ich in 30 Minuten runterhandeln auf 12 Pfund. Einerseits war ich froh über diesen Erfolg, gesagt, nicht schlecht. Andererseits tat es mir leid um den Beduinen, weil seine 10 Kinder jetzt wegen mir hungern mussten, hat er jedenfalls gesagt. Ja. Wie gesagt, wenn wir in unserer nüchternen westlichen Denkweise an die Gleichnisse Jesu herangehen, müssen wir sie anders lesen. So, ein, zwei Beispiele aus Matthäus 13, das sind viele Gleichnisse. Anstatt zu lesen, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht, sollten wir lesen, mit dem Himmelreich ist es wie in folgender Geschichte. Doppelpunkt. Es war einmal ein Kaufmann, der schöne Perlen suchte und so weiter. Oder das Himmelreich gleicht einem Netz. Das Himmelreich gleicht einem Netz, was soll das denn? Das ins Meer geworfen wurde. Wir müssen lesen, mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, ist es wie in folgender Geschichte. Doppelpunkt. Einmal wurde ein Netz ins Meer geworfen. Und als es voller Fische war, an Land gezogen. Und so ähnlich müssen wir umgehen mit prophetischen Eindrücken, mit Bildern, mit Visionen, mit Träumen. Ein prophetisches Bild enthält eine Szene, vielleicht sogar eine Geschichte, und diese gilt es in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Die einzelnen Elemente von so einer Geschichte, von so einem Bild, können dabei helfen, besonders wenn es auch da um prophetische Symbole geht. Aber wir dürfen nicht dazu übergehen, so ein Bild in seine Einzelteile zu zerlegen, zu zerpflücken, dann zu fragen, was hat jedes isolierte Stück für sich genommen zu bedeuten. Da kann die Abgrenzung manchmal schwierig sein. Da träumt jemand irgendwas und sagt, ja, da kam auch ein Fahrrad vor. Wofür könnte ein Fahrrad stehen? Da überlegt man. Und der hat eine grüne Jacke an. Wofür steht grün? Wofür steht eine Jacke? Dann zerpflückt man das Ganze und vergisst den ganzen Zusammenhang. Worum geht es hier eigentlich? Was war das Geschehen? Was will Gott durch so ein Geschehen dir deutlich machen? Die Einzelheiten können mal eine Rolle spielen, müssen aber nicht. Und oft werden so Dinge zerpflückt. Das ist ein Bild von Marianne, das lasse ich mal gerade weg. Zu Träumen möchte ich noch was sagen. War auch eine Frage in einer der Gruppen, was spielt sich eigentlich in uns ab, wenn wir einschlafen und morgens beim Aufwachen den Eindruck haben, wir haben was geträumt? Ja. Mein Buch vom guten Schlaf ist der Titel eines 450 Seiten dicken Wälzers von Professor Dr. Jürgen Zulei, Psychologe und Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Uniklinik in Regensburg. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, dieses Buch, und habe gelernt aus dem Buch, dass der Mensch nachts verschiedene Phasen durchmacht. Das sind die Phasen, entweder wachen, tief schlafen oder aktiv schlafen. Es ist ja nicht so, dass wir uns hinlegen, die Augen zumachen, einschlafen, morgens wieder wach werden, sondern im Durchschnitt wird man wie oft wach während der Nacht im Durchschnitt, wer weiß das, wie oft wird man wach in der Nacht? 28 Mal. Das kann manchmal 3 Sekunden sein, das kann manchmal 1 Minute sein, ist aber wichtig. Wenn Menschen sich morgens an ihren Traum erinnern, ist das meistens der letzte Traum in der Phase vor dem Aufwachen. Manche Menschen können sich an mehrere Träume erinnern, die sie im Verlauf der Nacht in verschiedenen Traumphasen gehabt haben. Ich habe schon erwähnt, bei Marianne ist es so, dass sie zum Beispiel morgens oft 3 Träume noch weiß, die sie mir dann erzählt und dann aufschreibt. Für uns ist wichtig, dass der Vorgang des Träumens eine ganz normale körperliche Angelegenheit ist, die für alle Menschen gilt. Auch derjenige, der behauptet, ich träume nie oder ich träume, wenn, ganz, ganz, ganz selten, aber normal träume ich nie, der träumt genauso wie jeder andere auch. Aber weil die anschließende Wachphase zu kurz ist, wird der Traum nicht in seinem Gedächtnis gespeichert und deswegen kann er sich nicht mehr daran erinnern. Die meisten Wachphasen sind nur 3-4 Sekunden und dann schlafen wir wieder ein. Das ist zu kurz, um so einen Traum abzuspeichern. Da macht die Festplatte nicht mit. Und diesen Vorgang des Träumens, den verwendet Gott. Und in dieser Phase legt er Informationen hinein in uns und dann sprechen wir von prophetischen Träumen. Und jeder von uns möchte natürlich gerne wissen, was sind das für Informationen von Gott? Was bedeuten sie? Was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich richtig damit um? Und das gilt nicht nur für Träume, sondern genauso auch für Visionen, innere Bilder oder Eindrücke. Und zu diesem Thema Prüfung von prophetischen Eindrücken hat der amerikanische Autor, deutscher Abstammung, Frank Buchmann, darauf hingewiesen, dass die Gedanken, die einem so kommen, zum Beispiel in der stillen Zeit, unbedingt geprüft werden müssen, um herauszufinden, welche von Gott sind. Und er schlug zwei Stufen der Prüfung vor. Zum einen durch die Bibel, ein Prüfungsparameter, und zum anderen durch Menschen, die auch auf Gott hören. Weiter betont er, so ein Zitat von ihm, niemand, der allein arbeitet, kann völlig von Gott geführt sein. Am eindeutigsten spricht Gott zu einer Gruppe von Männern und Frauen, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir dann mal ins Neue Testament schauen, wann redet Gott? Erleben wir oft, dass Gott in Teams hineingesprochen hat. Da war der Paulus mit seinem Team. Oder Apostelgeschichte 13. Da waren sechs Leute in der Gemeindeleitung zusammen und dann spricht der Heilige Geist hinein. Sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Gott spricht ganz, ganz oft in eine Teamsituation. Wenn wir im Arbeitskreis sind, im Hauskreis sind, in der Gemeinde sind, wenn wir ein Team sind, dann redet Gott. Häufig werden uns so prophetische Eindrücke, Bilder und Träume zugeschickt, verbunden mit der Bitte, doch mal zu prüfen, ob es da um Prophetie geht, ob das eigene Gedanken sind, ob einer innerlich was verarbeitet hat. Meistens liegen solche Träume und so schon mehrere Wochen oder Monate zurück. Und dann ist es oft nicht leicht, so im Rückblick etwas dazu zu sagen, weil die damalige konkrete Situation des Betroffenen nicht einfach so wieder aufleben kann. Wir fragen oft, wann war der Traum? Ja, vor 3 Monaten. Was hat dich damals beschäftigt? Ja, das weiß ich heute nicht mehr. Welche Fragen haben dich bewegt? Vielleicht, was hast du gebetet damals? Vielleicht hast du Fragen an Gott gehabt, dass er dir einen Hinweis gibt. Das weiß ich nicht mehr. Und das ist schade, weil gerade so Träume oft eine Antwort sind von Gott. Wir bewegen Fragen in unserem Herzen, wir beschäftigen uns mit Dingen aus unserer Umwelt und fragen, Herr, dann kommt so ein Traum, wir machen nichts damit. Und nach Monaten weiß man die konkrete Situation einfach nicht mehr. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist hilfreich, direkt oder nach Möglichkeit im kurzen zeitlichen Abstand nachfragen zu können. Zum Beispiel, als du den Traum hattest, welche Empfindungen hattest du? War das was Positives, was Negatives? Also ich habe von einem Löwen geträumt. War das positiv oder negativ? Positiv heißt, du hast dich wohlgefühlt, den Löwen direkt vor dir zu haben. Negativ heißt, du hast Angst gehabt, wohin kann ich jetzt rennen? Oder war dein Gefühl neutral? Positiv denken wir alle an die Narnia-Geschichten mit Aslan, dem Löwen, der Jesus verkörpert, zum Beispiel. Oder ist gut nachfragen zu können, hast du damals eine Notsituation gehabt? Wie war dein geistiger Zustand? Hast du damals eine Ermutigung gebraucht? Eine Antwort auf eine Frage gesucht? Und unser Tipp, wenn jemand einen Traum hatte, den er für prophetisch hält und den er deshalb auch aufschreibt, um wichtige Einzelheiten nicht zu vergessen, der sollte auch dazu schreiben, in welcher persönlichen Situation er diesen Traum hatte. Welche Fragen haben mich damals beschäftigt? Welche großen Veränderungen gab es in der damaligen Phase? Gab es vielleicht einen beruflichen Wechsel? Gab es Beziehungsprobleme oder Sonstiges? Denn auch so ein Traum könnte eine Antwort Gottes sein. Bei dem ganzen Thema geht es ja auch um Grundsätzliches. Nicht alles, was jemanden, auch wenn er prophetisch begabt ist, nicht alles, was so jemanden durch den Kopf geht, ist Reden Gottes. Wer außer mir selbst prüft das? Wenn man in einer Gemeinde ist oder sich im kleinen Kreis wie im Hauskreis trifft, wer in der Runde legt solche Impulse aus und findet bei mehreren verschiedenen Eindrücken der einzelnen Teilnehmer auch den roten Faden. Was möchte Gott uns heute Abend als Gruppe sagen? Wir haben 5, 6 verschiedene prophetische Worte bekommen. Was wiederholt sich in einer anderen Form? Was ist der rote Faden? Was ist die Kernaussage von allen Eindrücken? Was möchte Gott uns klar machen? Und jeder von uns, auch die, die viel Erfahrung haben, steht immer noch in der Gefahr, eigenes Wunschdenken überzubewerten oder manchen Gedanken einen so hohen Stellenwert beizumessen, dass sie uns als klare Anweisungen Gottes erscheinen, während sie im Grunde genommen nur fixe Ideen sind. Vielleicht ein Beispiel von uns. Als ich damals im Odenwald arbeitete, wohnten wir in einem kleinen Dorf zwischen Heidelberg und Würzburg, sind umgezogen nach Karlsruhe. Und 5 Jahre später habe ich mich beworben um eine Stelle in Freiburg. Und während der Zeit haben wir auch gebetet, Herr, wo sollen wir wohnen in Freiburg? Und Marianne hörte immer wieder in unserer Gebetszeit Heitersheim. Heitersheim. Das ist ein kleines Städtchen mit einem berühmten Malteserschloss, ungefähr 25 Kilometer südlich von Freiburg. Also dachten wir, weil Marianne das 4, 5, 6 Mal gehört hat, wir sollen umziehen nach Heitersheim. Immer wieder am Wochenende ins Auto, Freiburg, Heidersheim gefahren von Karlsruhe aus, 160, 170 Kilometer, geguckt, gibt es hier irgendwas, wieder zurückgefahren, das nächste Wochenende wieder, wir sind hin und her gependelt. Es tat sich keine Tür auf. Und dann musste ich die neue Stelle antreten in Freiburg und wir wohnten noch in Karlsruhe. Bin 5 Monate lang gependelt mit dem Auto, morgens hin nach Freiburg, abends zurück nach Karlsruhe. 5 Monate lang. Das war Stress. Da haben wir uns entschieden für ein Reihenhaus im Osten von Freiburg und sind dort eingezogen. Und Marianne sagt, du, offensichtlich habe ich falsch gehört oder mir was ausgedacht oder vielleicht irgendwas verarbeitet. Heidersheim war offensichtlich nicht dran. Oft sind oder immer wieder sind auch solche Impulse, auch wenn man erfahren ist, nicht von Gott, nicht immer von Gott, nicht immer prophetisch. Was kann ich tun, um das herauszufinden? Man könnte ein Hilfsmittel benutzen, wie so eine Art Filter, wenn wir uns sicher sein wollen. Und das haben wir gefunden in dem Buch, was auch draußen liegt, von Bill Hybels, Gottes leise Stimme hören. Ein sehr gutes Buch von Bill Hybels, der auch schöne Erfahrungen gemacht hat. Das sind diese Impulse aus dem Buch, hier hat man diese 4 genommen. Erstens als Prüfungsschema für euch, auch für uns. Passt der Impuls, der innere Eindruck zu dem, was ich von Gott weiß? Passt er zu Gottes Charakter, zu seinen Eigenschaften? Zweitens, ist der innere Eindruck im Einklang mit der Bibel oder widerspricht er ihr? Drittens, widerspricht die Eingebung meinem Wesen, meiner Persönlichkeit? Und viertens, was halten erfahrene Christen davon? Und Marianne sagte mir hinterher ganz offen, du, bei meinem Impuls Heitersheim waren 2 von diesen Merkmalen überhaupt nicht erfüllt. Zunächst der dritte Punkt. Widerspricht die Eingebung meinem Wesen. Heidersheim liegt in der Rheinebene, hat keinen Wald, ist sonnenbeschienen, vom Klima her heiß und drückend. Marianne liebt frische Luft, schattige Plätze, Wald. In heißen Gegenden wird ihr schlecht, kriegt Kreislaufprobleme und sagt, bloß nicht in den Süden, bloß nicht da, wo Hitze ist. Will Gott mir das wirklich antun, dass wir da wohnen müssen? Auch der vierte Punkt in dieser Liste sprach dagegen. Erfahrene Christen gaben uns den Rat, nicht zu weit von Freiburg entfernt zu wohnen, weil ich sonst viel Zeit für die täglichen Fahrten zum Arbeitsplatz brauche. Ich habe das immer so gehandhabt. Ich bin morgens ins Gericht gefahren, habe mir eine schöne Mittagspause eingeteilt, bin mittags nach Hause gefahren, weil Marianne eine Sterneköchin ist. Sagt, ich gehe doch nicht in die Kantine, das ist wie Selbstmord, ich gehe nach Hause zum Essen. Da weiß ich, was ich kriege und das tut mir gut. Und ich habe Gemeinschaft mit Marianne. Und das braucht natürlich Zeit. Dann bin ich mittags wieder ins Büro gefahren, abends wieder nach Hause. Wenn ich mir überlege, morgens 25 Kilometer hin, mittags 25 Kilometer, nachmittags 25 Kilometer, abends nochmal 25 Kilometer. Jeden Tag 100 Kilometer. Da wäre ganz viel wertvolle Zeit allein fürs Fahren draufgegangen. War nicht so gut. Wir sind also in den Osten von Freiburg gezogen, 8 Kilometer von der Innenstadt entfernt, in einem Seitental im Schwarzwald, viel frische Luft, Schatten, Wald. Direkt vor dem Haus war die Bushaltestelle und hinterm Haus ging es direkt in den Schwarzwald. Man konnte hinterm Haus loslaufen, diesen einen Weg bis hoch auf den Feldberg, 1500 Meter. Wir waren dort sehr glücklich, gut erreichbar für unsere Freunde. Ich war schnell im Büro und wieder zurück. Haben dort angefangen mit unserem ersten prophetischen Arbeitskreis. Wenn wir etwas hören, sehen oder träumen und dabei den Eindruck haben, es könnte ja von Gott sein, gibt es noch einen wichtigen Punkt zu beachten. Wir können alles ausprobieren, solange das, was wir empfangen, nur uns selbst betrifft. Wenn es niemand anderem schadet, dürfen wir die Probe aufs Exempel machen, um herauszufinden, haben wir wirklich die Stimme Gottes gehört oder nicht. Eines Morgens machte Marianne sich fertig, um zu einem Einkaufszentrum zu gehen und einzukaufen. Während sie die Jacke anzog, hörte sie innerlich, geh jetzt nicht einkaufen. Sie hat weitergemacht, ihre Schuhe angezogen, hört sie wieder deutlich, geh jetzt nicht einkaufen. Da hat sie kurz überlegt. Eigentlich habe ich noch genügend Lebensmittel im Haus, das reicht fürs Mittagessen. Ich muss jetzt nicht unbedingt losgehen, also gehorchte sie dem Impuls und blieb zu Hause. Wozu war das Ganze gut? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass es Gott war, der den Impuls gegeben hat. Im Augenblick war es jedenfalls nicht nachprüfbar. Und da war es dann wichtig, loszulassen und im Vertrauen zu handeln und zu gehorchen. Die innere Stimme hat ja nur Marianne persönlich betroffen, deshalb konnte sie im Grunde genommen nichts falsch machen. Wenn wir aber etwas hören, was nicht nur uns selbst, sondern gleichzeitig auch andere Menschen betrifft, dann sollen die anderen prüfen, ob sie einen solchen Impuls, der nicht auf Anhieb einleuchtend ist, gemeinsam mit mir ausprobieren wollen. Ich weiß es noch, eines war so verblüffend, es hat draußen geregnet und Maya hatte sich vorgenommen, in die Stadt zu gehen. Ging sie mit dem Schirm, gerade diese 25 Meter zur Bushaltestelle, stand dort, kam mit einer Nachbarin ins Gespräch, die keinen Schirm hatte, hat sie unter ihren Schirm genommen, sie haben sie unterhalten, ja, ich gehe auch zum Karstadt und so und alles. Dann kam der Bus angefahren und Marianne hörte innerlich, dreh um, geh wieder nach Hause. Sie hat inzwischen gelernt, auf Gott zu hören. Dachte so, okay, geht mit der Frau noch zu dem Bus, die Tür geht auf, sie waren ja beide unter dem Schirm von Marianne, die Frau steigt ein, meine geht einen Schritt zurück, dreht sie um, geht wieder nach Hause. Die Frau guckt mit solchen Augen hinterher und sagt, was ist jetzt in die Frau gefahren? Man kommt sich blöd vor in so einer Situation. Aber es hat alles seinen Sinn. Ich denke immer noch an diese dramatische Geschichte eines Freundes in Karlsruhe, der damals studiert und steht an der Straßenbahnhaltestelle, ist viele Jahre her, und hört innerlich, nimm nicht diese Straßenbahn. Ja, ich habe Vorlesungen und alles und ich muss. Nimm nicht diese Straßenbahn. Okay, die Bahn kommt, alle steigen ein, ein paar steigen aus und die Bahn fährt ab und er bleibt stehen und nimmt die nächste. 20 Minuten später hört er in den Nachrichten, diese Straßenbahn ist entgleist und umgekippt. Es hat 3 Tote gegeben. Er wäre in der Bahn drin gewesen. Gott hat es gewusst. Andere fragen dann, warum hat Gott es nicht verhindert? Diese Warum-Fragen kann niemand von uns beantworten, weil wir nicht Gott sind. Aber ihm war es wichtig, dass unser Freund nicht in dieser Straßenbahn ist. Wir sind immer ganz cool, wenn wir in einen Stau kommen. Gestern war ich 12 Kilometer im Stau vor Friedberg Und das ging und ging und ging nicht. Da war ein Unfall irgendwie. Aber das macht mir nichts. Ich kann dann, ich habe immer was zum Hören dabei. Entweder höre ich Lobpreismusik oder habe einen guten Vortrag gehört oder ich kann beten. Früher habe ich mich, oder haben wir beide uns furchtbar aufgeregt. Gott, wir müssen da hin. Wieso schickst du jetzt den Stau überhaupt? Was soll das Ganze? Sagen wir, weißt du, wir haben es einmal erlebt, waren wir auch im Stau und es ging und ging nicht. Und irgendwann kamen wir doch weiter und vorne war ein grässlicher Unfall. Irgend so ein blöder Typ, der mich noch rechts überholt hatte bei, ich war über 180, überholt er mich nach rechts. Muss man mal vorstellen, bei der Geschwindigkeit. Ich sagte, das ist so ein Idiot, habe ich wirklich gesagt. Ich habe dann schon Buße getan, klar. Jedenfalls, der hing dann in der Leitplanke 5 Kilometer weiter. Er sagt, Mensch, wenn der Stau nicht gewesen wäre, vielleicht wären wir drin verwickelt gewesen oder sonst was. Gott weiß schon, was er tut. Es hat alles seinen Sinn. Wir sollen zu einer bestimmten Zeit nicht an einem bestimmten Ort sein. Manchmal ist es gut, diese Entschleunigung, sagt man heute, zu erleben, diese Verzögerung, weil Gott weiß, es ist nicht gut, dass du zu dem Zeitpunkt schon da bist. Ich bremse dich ein bisschen. Es ist zu deinem Besten. Das sollten wir annehmen. Wir sollten es nicht besser wissen als Gott. Das sind solche Dinge. Und wenn Gott redet durch ein Bild, durch einen Eindruck, durch einen Impuls, es ist immer so, dass wir diese Dinge mit unserem Geist erfassen und ganz blitzschnell wird auch unser Verstand aktiv. Greift diesen Impuls auf und fängt an nachzudenken. Das sind die zwei Dinge, der Geist in mir und der Verstand in mir. Und der Verstand sagt, geht das überhaupt? Macht das Ganze Sinn? Ist doch völlig unlogisch. Das ist die Stimme des Verstandes. Und immer wieder kommt es vor, dass wir uns dann nach dem Verstand richten und nicht nach dem Geist. Das ist immer ein schwieriges Trainingsfeld. Wo ist mein Glaube gefragt? Wo ist Weisheit gefragt? Und wo soll ich meinen Verstand gebrauchen? Man muss es üben, lernen, erleben. Ich erwähne noch mal kurz, Prophetie besteht aus den drei Elementen, Offenbarung, Auslegung, Anwendung. Und die richtige Auslegung, besonders bei Bildern und Träumen, ist der schwierigste Teil in dem Ganzen. Warum redet Gott so geheimnisvoll verschlüsselt? Könnt ihr nicht so klar zu uns reden, dass wir keine Auslegung brauchen, dass wir sofort erfassen, worum es geht? Das tut Gott natürlich auch. Aber immer wieder haben wir es doch mit Bildern zu tun, mit Träumen, die erst einmal keinen richtigen Sinn ergeben, sondern die ausgelegt werden müssen. Warum Gott das tut, wissen wir nicht, sondern wir müssen demütig zur Kenntnis nehmen, dass 4. Mose 12, Vers 8 von Rätselworten spricht, wo es um prophetisches Reden geht. Auslegung ist eine besondere Gabe und darf nicht verwechselt werden mit den Gedanken, die einem kommen, wenn man mit seinem Verstand über bestimmte verschiedene Symbole nachdenkt, die da im Traum enthalten sind. Auslegung kommt durch Weisheit und kommt durch die Erkenntnis, die Gott dazu schenkt. Es denkt sich der ein oder andere unter euch, klar, es leuchtet mir ein, wo es da um Bilder und Visionen, Träume geht, da braucht es Auslegung. Aber wenn man eine Bibelstelle bekommt, so im Gebet innerlich, ich habe eine Bibelstelle bekommen, ist doch eigentlich klar, braucht man nichts auszulegen. Leider ist es nicht so einfach. Draußen ist auch das Buch Hörendes Gebet von Manfred und Ursula Schmidt. Wir sind seit 20 Jahren sowas befreundet. Ab und zu machen wir gemeinsam Seminare auf Veranstaltungen. Und die weisen in ihren Seminaren über Hörendes Gebet darauf hin, dass auch Bibelstellen, die man so empfängt als prophetische Eindrücke, geprüft und ausgelegt werden müssen in 4 Richtungen. Kriegt man eine Bibelstelle? Ist es jetzt eine Zustandsbeschreibung? Ist es so, dass das Bibelwort, das dir gerade jemand zuspricht, gerade bestätigt, wie es in deinem Leben aussieht? Es könnte sein, als Bestätigung von Gott, doch du bist auf dem richtigen Weg. Kriegst du einen passenden Bibelvers dazu. Das ist die eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, es könnte auch eine Aufforderung von Gott sein. Das Bibelwort soll in deinem Leben Wirklichkeit werden und dazu musst du etwas unternehmen. musst aktiv werden, vielleicht was ändern. Sehr häufig, haben wir gemerkt, wird einem das Wort zugesprochen aus Psalm 37, Vers 4, das kennt ihr. Habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ein schönes Wort. Bei vielen Prophetien ist es so, die bestehen aus den Elementen Bedingung und Verheißung. Bedingung ist der Teil, den ich tun muss. Wenn ich das und das tue, dann, sagt Gott, tue ich das und das. Bedingung und Verheißung. Habe deine Lust an dem Herrn, das ist mein Teil. Und Gott sagt, wenn du das tust, wenn du deine Lust an dem Herrn hast, dann werde ich dir geben, was dein Herz begehrt. Was bedeutet das? Wie habe ich meine Lust an dem Herrn? Zeit verbringen mit Gott im Gebet, beim Bibellesen, ihn hineinsprechen lassen in mein Leben, umsetzen, was er mir sagt. Wenn wir mal unter dem Gesichtspunkt durch die Bibel gehen, bei diesen ganzen Verheißungen, entdecken wir immer wieder die Bedingung, schon ganz am Anfang. In der Bergpredigt gibt es ein schönes Wort, Matthäus 6,22. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist die Bedingung, das ist das, was ich tun soll. Trachte nach dem Reich Gottes. Dann wird dir alles andere zuteil werden oder zufallen. Tue ich meinen Teil, tut Gott seinen Teil. Zu den Jüngern hat er gesagt, folget mir nach, das ist eure Verantwortung, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist meine Verantwortung. Tue ich meinen Teil, tut Gott seinen Teil. Und im Alten Testament, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr keine von diesen Krankheiten bekommen, die ich den Ägyptern zugedacht habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir verkürzen das oft, dieses, sage ich, ich möchte für dich beten, du bist krank. In der Bibel steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Was ist die Bedingung? Vorne steht, ja, wenn du das nicht tust, es gibt bestimmte Dinge, die sollte ich weglassen aus meinem Leben, bestimmte Sünden, dann sagt Gott, kann ich dich segnen mit Gesundheit, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Es gibt noch ganz viele solche Dinge, könnt ihr selber nachlesen. Die dritte Möglichkeit, das wäre jetzt, es ist eine Aufforderung, soll ich was tun? Das dritte, ist es eine Verheißung. Da ist jemand schwer krank und der kriegt zugesprochen, das haben wir Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Da ist jemand krank und sagt sich, naja, heil bin ich wirklich nicht. Dunkel ist es auch um mich, Angst habe ich auch. Da kommt so ein prophetisches Wort, ersichtlich, zur Ermutigung und zum Trost. Und so eine ermutigende Verheißung ist dann ein Reden Gottes, im Sinne von, ich werde es tun in deinem Leben, lass dich von mir überraschen. Ich nehme dir die Angst, ich mache dich heil, ich nehme dir alles Dunkel weg, ich lasse wieder hell werden in deinem Leben. Das kann so eine Verheißung sein, ein Bibelwort. Oder viertens, auch möglich, es könnte eine Warnung sein. Dass so ein Bibelwort eine Warnung enthält, der andere weiß gar nicht, wie es in meinem Leben aussieht, aber ich weiß sehr wohl, worum es da geht. Und dann kommt dieses Wort, ich schlucke dann und sage, oh ja, Gott ist dran. Und durch denjenigen, der mir gerade dieses Wort gibt, spricht Gott nochmal zu mir als Warnung, lass die Finger davon. Es kommt immer wieder vor, dass der Heilige Geist den Finger auf einen bestimmten Bereich meines Lebens legt und mich ermahnt, daran zu arbeiten, weil es nicht gut ist für mich. Weil der Heilige Geist sich dann zurückziehen könnte. Wenn er das tut, dann wäre ich schutzlos, dann können mich die Mächte der Finsternis angreifen. Wer ist eigentlich verantwortlich für die Auslegung oder zuständig oder allgemein gefragt, wer sollte mitwirken bei der Auslegung? Da die Auslegung so eine Art Erklärung ist, die Gott zu einem prophetischen Bild schenkt, sollte man zunächst damit rechnen, dass derjenige, für den die Prophetie bestimmt ist, sie auch auslegen kann, denn er solle schließlich auch was damit anfangen können. Und das kommt bei uns auch immer wieder vor, dass so ein Eindruck oder ein Bild gegeben wird, mit dem wir zunächst mal nichts anfangen können. Ich habe ein Bild für dich, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Und derjenige, für den das Bild war, der sagt dann ganz spontan, oh, das passt genau zu mir. Das sitzt jetzt total. Das hat mir was zu sagen. Wenn wir dann nachfragen und der uns erklärt, welche Bedeutung in dem Bild steckt, können wir es in der Regel ebenfalls verstehen. Wir hatten ein Arbeitskreistreffen. Nach der Lobpreiszeit haben wir die prophetischen Eindrücke gesammelt. Das ist das, was wir nachher auch tun werden. Sagte jemand, ich habe ein inneres Bild gehabt. Ja, was hast du denn gesehen? Ein Rasenmäher. Und sonst? Ja, sonst nichts. Einen Rasenmäher. Haben wir gefragt in unserem Kreis, kann jemand etwas damit anfangen? Ein Rasenmäher. Sagt eine Teilnehmerin spontan, ich kann was damit anfangen. Bei uns im Dorf am Kaiserstuhl, da führen wir mit einer Frau immer wieder Gespräche über den Glauben. Und ihr Mann, das ist der, der bei uns auf dem Grundstück ab und zu den Rasen mäht. Er ist sozusagen unser Rasenmäher, der Mann von dieser Frau. Das prophetische Bild ist für mich jetzt eine Ermutigung. Wir sollten auch mit diesem Mann Gespräche über den Glauben führen. Nur das Bild Rasenmäher, plötzlich klackt es bei der Frau und sagt, ich bin nachher im Gespräch über Jesus mit der Frau, die öffnet sich mehr und mehr. Und der Mann macht bei uns das Grundstück da, das ist unser Rasenmäher. Hey, das ist ein Hinweis von Jesus, red doch mal mit dem über mich. So kann es passieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass derjenige, der das Bild gesehen hat oder den Eindruck bekommen hat, dass der auch gleich die Auslegung mitliefern kann. Aber wer noch neu ist auf dem Gebiet, der bringt Bild und Auslegung oft so in einem Gesamtpaket. Er hat ein inneres Bild und denkt sich gleich was dazu und erzählt das gleich. Ist aber nicht hilfreich. Und wir leiten unsere Teilnehmer im Kreis dazu an, genau zu trennen. Was hast du gesehen? Was ist die eigentliche Prophetie? Was ist deine persönliche Auslegung? Beispiel. Jemand sagt, wir sammeln Eindrücke. Ich habe einen Eindruck für dich. Ich habe dich gesehen am Anfang einer großen Brücke. Du hast gezögert, über diese Brücke rüberzugehen. Du bist stehen geblieben am Anfang dieser Brücke. Pause. Und jetzt habe ich einen Eindruck zu dem Bild. Ich habe den Eindruck, dass Gott jetzt deine Zukunft in die Hand nimmt, dass du getrost die nächsten Schritte gehen sollst. Das wäre jetzt eine deutliche Trennung vom Bild und von seiner Auslegung. Ob die Auslegung stimmt, wissen wir nicht. Könnte auch unzutreffend sein, denn unsere Gedanken, unsere logischen Gedanken sind nicht zwangsläufig auch die richtige Auslegung. Der Empfänger des Bildes, wenn er hört, ah, das ist für mich, du siehst mich am Anfang einer großen Brücke, aber ich traue mich nicht, darüber zu gehen. Der Empfänger versteht was ganz anderes. Der sagt, das Bild von der Brücke spricht mich ganz stark an. Es ist nämlich so, ein Freund hat mich in einer bestimmten Sache hintergangen, hat mich dadurch unglaublich verletzt, sodass ich mich von ihm völlig zurückgezogen habe. Die Beziehung zu ihm ist praktisch abgebrochen. Und seit ein paar Tagen überlege ich, ob ich nicht den ersten Schritt der Versöhnung gehen sollte, ob ich nicht den Kontakt wieder aufnehmen sollte. Und dieses Bild ist für mich wie eine Antwort. Ich stehe an dieser Brücke und ich zögere und ich sollte losgehen, die Brücke zu meinem Freund und die Beziehung wiederherstellen. Brücke ist häufig auch ein prophetisches Symbol für Beziehung, dass eine Beziehung wieder intakt ist. Ganz oft auch betrifft es die Beziehung zu Gott. Leiter haben wir heute Morgen gehabt oder Brücke. Eine weitere Möglichkeit ist, dass weder derjenige, der das Bild bekommen hat, noch derjenige, für den es bestimmt ist, eine Auslegung haben, sondern dass aus unserem Team der eine oder der andere die Auslegung hat. Das erleben wir relativ häufig und das bestätigt auch unsere Erfahrung. Gott liebt die Teamarbeit. Er legt nicht alles in einen hinein. Der hat eine Prophetie und gleich die richtige Auslegung und gleich die richtige Anwendung und der betet jetzt auch für denjenigen. Und die anderen sitzen schweigend daneben und sagen, unser Prophet hier, der macht das alles. Gott sagt, nee, du hast das und du hast das. Wir sind alle beteiligt. 1. Korinther 12 und 14. Jeder soll was beisteuern. Der eine hat die Gabe, der andere hat die Gabe. Und das Ganze ergänzt sich dann. Kommt dieses Bild von dem Körper und den verschiedenen Gliedern, Organen und so weiter. Manchmal kann es auch vorkommen, dass es sehr lange dauert, bis die Bestätigung kommt. Tatsächlich, meine Auslegung war richtig. Eine Freundin ist durch uns gläubig geworden, die war um die 50 und die hatte jahrelang Riesenschwierigkeiten mit ihrer Mutter. Und zeitweise war ihre Mutter richtig hässlich zu ihr. Und das machte ihr sehr zu schaffen, weil sie die einzige Tochter war. Der Vater war bereits gestorben. Und Marianne sagte dann, du, ich werde beten für dich, für deine Mutter, für eure Beziehung. Und dann hatte Marianne einen Traum und sah die Mutter unserer Freundin weiß gekleidet. Sie hat mich gefragt, was mag das bedeuten? Ich sehe die Mutter von ihr, die ist weiß gekleidet, die wird gerade weiß gekleidet. Und wir haben den Traum so ausgelegt, dass diese ältere Dame, die war damals so 75, dass die noch den Weg zu Jesus findet, weil das ist ein klassisches Bild aus der Bibel. Wir sollen gekleidet sein in weißen Kleidern, gerecht gemacht vor Gott, das ist unsere Entscheidung. Aber es passierte nichts, die Zeit verging und nach einigen Jahren wurde die alte Dame 80. Keine Veränderung. Ungefähr 10 Jahre nach dem Traum, wir wohnten inzwischen in Karlsruhe, der Traum war noch in Freiburg, 10 Jahre nach dem Traum rief unsere Freundin an und berichtete hocherfreut, dass ihre 85-jährige Mutter sich für Jesus entschieden hat, mitkommt in die Gemeinde. 10 Jahre. Manchmal brauchen wir Glauben und Geduld, um solche längeren Wartezeiten aushalten zu können. Natürlich kommt es auch vor, dass niemand eine Auslegung hat. Und was dann? Wir lassen uns nicht entmutigen, schreiben das Ganze auf mit Datum und heben es auf. Und manchmal erinnert Gott uns dran, wir lesen nach und wenn die Zeit reif ist, gibt er die richtige Auslegung. Das kann manchmal Jahre dauern. Manchmal gibt es nie eine Auslegung. Dann vergessen wir die ganze Geschichte und sagen, wahrscheinlich war es dann doch eigenes und keine Prophetie. Oder wir bitten Gott, das ist unser Gebet, Herr, wenn du uns durch dieses Bild, das wir überhaupt nicht verstehen, etwas sagen möchtest und wir dein Reden einfach nicht verstehen, dann rede doch noch einmal zu uns, aber bitte so, dass wir es diesmal verstehen. Und in vielen Fällen redet Gott nochmal so, dass wir es verstehen. Gott ist ein liebevoller Vater, der in der Bibel sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Dann redet er nicht furchtbar verschlüsselt und sagt, ja, jetzt knabbert mal an der harten Nuss. Er ist ein liebevoller Vater und möchte uns weiterleiten. Wir leben in einer beständigen Abhängigkeit von Gott. Und die prophetische Gabe, Impulse von Gott zu erfassen, ist im Allgemeinen recht gut vertreten, aber bei Fragen der Auslegung, der Anwendung ist noch ein großer Lernbedarf vorhanden. Und die Dinge lassen sich nicht so schematisch als Lehre vermitteln, sondern sie werden geschenkt vom Heiligen Geist, wenn er den ernsthaften Wunsch danach in uns findet. Herr, ich möchte wachsen in dieser Gabe. Und bei mir kam es erst dann zu einer fundierten Bibelkenntnis, sage ich mal, als ich die Bibel damals ungefähr ein Dutzend Mal komplett gelesen hatte, auf Deutsch, also die gängigen deutschen Übersetzungen, dann mal auf Englisch und so. Und als ich dann außerdem rund 10 Jahre lang einmal pro Woche Stück für Stück die Bibel gelehrt hatte, dann wurde ich sicherer in der Bibel, habe das kennengelernt, was wir nennen die Bildersprache Gottes. Es fängt an mit den Gleichnissen Jesu im Neuen Testament, dann Bilder im Alten Testament. Klar, das erfordert Disziplin, die Bibel zu nehmen. Ich nehme die Bibel so wie ein Buch, fange an auf Seite 1 und höre auf Seite, je nach Bibel, 2417 oder sowas. Und da dran zu bleiben, auch wenn so Bücher kommen, die einem schwerfallen, ab 2. Mose in der Mitte wird es schwer, 3. Mose, so die ganzen Opfervorschriften, wo man das Blut hinkippen muss und alles, ist nicht so unser Ding. Aber es steht in der Bibel, es macht einen Sinn und ich lese es dann, ich lese dann weiter. Und dann kommen die Antworten des Heiligen Geistes und dann wirkt Gott durch uns, weil er unsere Ernsthaftigkeit erkannt hat. Mariannes Weg ist ein anderer. Wenn sie in der Bibel liest und darüber meditiert, wenn sie ruhig ist vor Gott, wenn sie sich in der Anbetung befindet, wenn sie lang ausgestreckt in unserem Wohnzimmer auf dem Teppich liegt und einfach nur hört, dann empfängt sie Prophetisches, empfängt sie Weisheit, Auslegung, Unterscheidung der Geister. Sie hat einen anderen Zugang als ich. Ich möchte noch auf eine Erfahrung kurz eingehen. Manchmal haben wir es mit Menschen zu tun, die kommen mit einer ganz bestimmten Frage und wollen jetzt von uns die ganz konkrete Antwort Gottes auf ihre spezielle Frage haben. Anlässlich ihres Geburtstages waren wir vor ein paar Monaten in einem kleinen Kreis zum hörenden Gebet für eine ältere Dame, eine ältere, wohlhabende Dame zusammengekommen, haben für sie gebetet, bekamen verschiedene Bilder und Eindrücke der Ermutigung für sie. Dann zum Abschluss haben wir sie gesegnet und dann sagte sie, eigentlich bin ich ja ein bisschen enttäuscht von Gott. Ich habe nämlich durch einen Verkauf einen größeren Geldbetrag bekommen und da ich das Geld nicht nötig habe, bin ich heute Abend mit der inneren Frage hierher gekommen, dass Gott mir sagt, wohin ich das Geld geben soll. Nach meiner Erinnerung ging es um eine fünfstellige Summe. Welche Gedanken wären dir durch den Kopf gegangen, wenn du an diesem Gebetstreffen teilgenommen hättest? Vielleicht, oh Herr, zeig ihr doch meine Kontonummer. Wir haben mal in der Kirchengemeinde zum Thema Prophetie gesprochen. Anschließend kam ein Ehepaar zu uns und meinte, habt ihr noch 10 Minuten Zeit für uns? Wir haben eine drängende Frage auf dem Herzen, wir müssen eine Entscheidung treffen. Würdet ihr jetzt mit uns beten und uns dann Gottes Antwort sagen? Die eigentliche Frage wollen sie uns nicht nennen. Also nicht, worum es geht, sondern nur, wir haben eine wichtige Frage. Sie wollten, haben sie gesagt, wollen alles Menschliche ausschalten. Deswegen nennen wir euch die Frage nicht. Wir haben ihnen gesagt, Leute, so funktioniert Prophetie nicht. Wir sagten, also normalerweise bereiten wir uns vor und für so ein prophetisches Gebet mit Leuten, die was auf dem Herzen haben, machen wir einen Termin aus und nehmen uns 1 bis 2 Stunden Zeit. Okay, dann rückten sie doch mit der Sprache raus und formulierten ihre Frage und dann nahmen wir uns Zeit und haben hörend für sie gebetet und in den folgenden 10 Minuten bekamen wir tatsächlich Eindrücke von Gott, die ihnen einen Weg aufzeigten, die auch klar machten, was Jesus für sie auf dem Herzen hatte. Es war anders als das, was sie erwartet haben, aber es war richtig. Das haben sie dann eingesehen. Manchmal gibt Gott schon eine Antwort auf eine ganz direkte Frage, aber oft ist es so, dass er auf eine konkrete Einzelfrage gerade nicht eingeht, sondern dass er Dinge anspricht, die ihm im Augenblick wichtiger sind. Deswegen möchte ich noch mal kurz wichtige Dinge wiederholen. Für die Auslegung von Bildern, Träumen und Visionen ist von Gott geschenkte Weisheit nötig. Und darum können wir bitten nach Jakobus 1, Verse 5 bis 6. Bittet Gott um Weisheit. Das ist das, was wir brauchen. Zweitens, immer zuerst prüfen, ist das prophetisch oder sind das eigene Gedanken, sind das eigene Wünsche oder verarbeite ich da irgendetwas? Drittens, wenn es prophetisch ist, soll ich das Gesamtbild erfassen und nicht alles auseinandernehmen, nicht zerpflücken. Was sind da für Elemente drin? Viertens, viel Bibellesen ist eine große Hilfe. Allein an den Gleichnissen Jesu kann man viel lernen. Fünftens, immer wieder nachfragen, in welcher persönlichen Situation wurde das Bild gegeben, der Traum, die Vision. Was war dein Empfinden dabei? War das positiv? War das negativ? Wie ging es dir dabei? Was hat dich damals bewegt? Welche Fragen hattest du auf dem Herzen? Sechstens, Prüfungsmaßstab ist immer die Bibel. Nicht meine Erfahrung, nicht das, was andere sagen. Ich muss alles messen an der Bibel. Und wenn die Dinge, kann noch so ein spannender Traum sein, wenn die Aussage des Traumes nicht mit der Bibel übereinstimmt, wer gewinnt immer? Die Bibel. Die Bibel hat immer recht. Gott widerspricht sich nicht. Gott sagt nicht damals, das ist mein Wort und das lege ich fest Und in unserer Zeit sagt, ich habe es nicht so gemeint, heute sehe ich das anders. Ja? Gott hat absolute Wahrheiten. Deswegen geprüft wird immer alles an der Bibel. Siebtens, Teamarbeit ist ein großer Vorteil. Gott spricht ins Team hinein. Achtens, eigene Impulse dürfen ausprobiert werden, wenn sie niemandem schaden. Ich habe den Eindruck, weil die Kurse werden unglaublich steigen, du gibst mir dein Geld und wir kaufen bestimmte Aktien. Und die Kurse gehen in den Keller, kann ich sagen, habe ich wahrscheinlich doch nicht so richtig gehört. Und der andere sagt, ja, es ist mit meinem Geld, ich sage, ja, das ist halt futsch. So Dinge kann ich nicht ausprobieren, wenn andere beteiligt sind. Wenn es nur um mich geht, ich kann gerne mein Geld verspekulieren, dann mache ich wieder eine Erfahrung. Ich kann sagen, also in der Börse kennt Gott sich doch nicht so gut aus. Oder er will nicht, dass ich dort spekuliere. Also eigene Impulse dürfen ausprobiert werden, wenn sie niemandem schaden. Neuntens, Symbole, wenn solche vorkommen sollten, entschlüsselt werden. Wir haben das ausführlich beschrieben in dem Buch in einem Kapitel. Es gibt biblische Symbole, zeitgemäße Symbole oder persönliche Symbole. Zehntens, wir sollen den roten Faden suchen und feststellen, geht es um eine Zustandsbeschreibung, wenn so ein Wort kommt, eine Aufforderung, eine Verheißung oder eine Warnung. Elftens, die Dinge kann man nicht übers Knie brechen. Hast du 2 Minuten Zeit, hör mal ganz schnell, was Gott dazu sagt. Sondern wir müssen uns Zeit nehmen, auch Zeit geben und dabei abhängig sein von Gott. Und zwölftens, nach der Auslegung die Anwendung nicht vergessen. Ich habe für jemanden ein Wort der Ermutigung, ich sage es ihm auch und er sagt, tatsächlich, das ist eine große Ermutigung für mich. Dann kommt noch die Anwendung, was mache ich jetzt damit? Ich bete mit ihm, ich segne ihn dafür, ich sage, Herr, lass dieses Wort der Ermutigung Wirklichkeit werden in seinem Leben. Komm du mit deinem Segen, er braucht es jetzt. Das ist die Anwendung, ich mache was damit. Zuspruch und Segnung. Okay, das war noch eine theoretisch praktisch gefärbte Lehreinheit. Ja. Über welchen Punkt? Wie war die persönliche Situation von dem, der den Traum gehabt hat? Jemand hat geträumt oder jemand ein Bild bekommen, kann damit nichts anfangen. Dann frage ich oder dann sage ich, es könnte ja sein, dass das, was du prophetisch empfangen hast oder von Gott gehört hast, eine Antwort Gottes war auf eine Frage, die du damals gehabt hast, als du den Traum bekommen hast. Welche Frage hattest du damals? Ja? Oder wie war die Situation damals, als du es geträumt hast? Ach, das war damals, als ich frisch bei der Firma rausgeflogen bin und dann wurden wir auch noch gekündigt, da bin ich noch das Bein gebrochen, das Auto zu Schrott gefahren. In der Situation hatte ich den Traum. Dann kann man es einordnen und sagen, schau mal, Gott hat hineingesprochen. Okay, soweit. Dann danke ich euch, dass ihr durchgehalten habt für die ganze Theorie heute. Bis zum schönen Tag. Und